Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fever Pitch hier auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Malte Asmus und bei mir natürlich der Macher des Fever Pitch Newsletters und auch Initiator dieser Sendung. Hallo Pit Gottschalk.
Moin, Malte.
Pit, wir greifen heute ein schwieriges, leider auch immer noch tabuisiertes Thema auf. Homosexualität im Fußball, in Kunst, Politik, Wirtschaft, ja eigentlich im gesamten öffentlichen Leben ist offen schwul oder lesbisch zu sein, Gott sei Dank, mittlerweile kein Problem mehr. Auch im Breitensport, Fußball sind Coming-outs mittlerweile relativ normal. Nur im Profifußball ist das offenbar anders.
Naja, schon allein deswegen, und warum machen wir die Sendung heute? Weil es einen Twitter-Account gibt, wo jemand ankündigt, sich outen zu wollen. Es handelt sich nach eigenem Bekunden um einen Zweitligaspieler. Er wolle erst die öffentliche Reaktion abwarten. Nun wissen wir nicht, ob das ein Fake-Account ist, aber an der Reaktion kann man schon erkennen, wie brisant das Thema ist. Und dass es brisant ist, zeigt, dass der Fußball in irgendeiner Form da noch Nachholbedarf hat.
Er hat gesagt, ich teste hier, ob ich den Druck aushalten kann. Ist Twitter da der richtige Ort, um solchen Druck zu erproben sozusagen? Glaube schon.
Ja, Druck wird da ständig dort ausgeübt. Auch ich habe doch diese Woche wieder einen Windzug da mir, Shitstürmchen da ertragen müssen, weil ich mal nicht gut fand, dass man Bengalos zündet im Stadion. Gut, ich habe deswegen ein Gespür dafür, wie groß der Druck ist. Aber wie dieser vielleicht Spieler da so das äußert, ist das natürlich also mal nochmal wirklich eine Lebensentscheidung, sich zu outen. Das ist das, was ich auch bei der Recherche festgestellt habe. Diese Vermeidungsstrategien, die ein Fußballspieler anwenden muss, damit seine sexuelle Orientierung nicht öffentlich wird, ist eine Drucksituation oder bewirkt eine Drucksituation, die man gar nicht genügend nachvollziehen kann. Also ich nehme das jetzt erstmal sehr, sehr ernst, aber ich möchte nochmals betonen, irgendwie sollten wir in eine Situation kommen, wo die sexuelle Orientierung keine Rolle mehr spielt. Aber es bedarf dessen, dass man auch seine Einstellung ändert und vielleicht auch Vorurteile abbaut, die wahrscheinlich im Fußball immer noch vorhanden sind.
Du hast ein Gespräch für diese Sendung für Fever Pitch, den Podcast hier auf meinsportpodcast.de geführt mit einem, der sich ja viel intensiver noch mit dem Thema Homophobie im Fußball auseinandersetzt, Christian Rudolf. Der ist Vorstandsmitglied von, musst du jetzt genau erklären?
Vom Lesben- und Schwulenverband Deutschland, genau in dieser Reihenfolge. Und er ist zuständig für Fußballfragen. Und das war eine Bezeichnung, die ich dann, sag mal, als sehr treffend fand, um mit ihm darüber zu reden. Wie gesagt, auch ich muss da einen Perspektivwechsel dann vollziehen, weil ich bisher da wenig Berührungspunkte habe und dachte, er ist auch wirklich unser richtiger Gesprächspartner dann zu diesem Thema. Ich möchte nur so einen kleinen Aspekt mal nennen, damit, sag mal, die Sensibilität dafür geschaffen wird, was ich meine. Meine Einstellung war immer, dass ich sage, warum soll man herausstellen, dass man schwul ist? Man sollte doch das als Selbstverständlichkeit hinnehmen und das nicht noch extra betonen müssen. Und ich bekam im Zuge von Recherchen von einem Fachmann zu hören, auch die Heterosexuellen betonen immer wieder ihre sexuelle Orientierung. Sag ich, wie das? Also das ist doch der Normalfall, oder? Nee, sagt derjenige mir, der da in diesen Fragen vielleicht wirklich sensibler ist. Schau mal, wenn jemand seine Frau mitbringt, seine Spielerfrau, und sie herzeigt, ist das ein Statement. Selbst wenn jemand davon spricht, was seine Frau zu Hause gesagt hat zu einem Thema, ist das ein Statement. Wir hören es nicht als solches, weil wir nicht sensibilisiert sind. Aber stell dir mal vor, ein Fußballspieler würde sagen, ich habe darüber auch schon mit meinem Mann gesprochen, wie groß denn bei demselben Statement doch der Aufschrei oder die Verwunderung wie auch immer wäre. Und daran sieht man, wie unvorbereitet bisher die Öffentlichkeit mit dem Thema ist. Und ich habe daraus geschlossen, wie unvorbereitet ich als Medienschaffender auch bei diesem Thema bin. Mein idealistischer Ansatz, es sollte egal sein, ist da, klar. Aber die Wirklichkeit sieht dann doch anders aus. Und ich glaube, wir müssen alle da noch, ja, wie sagt man das? Ich weiß, also man merkt ja schon, wie ich jetzt gerade so ein bisschen stotter, wie man das richtig ausdrückt, so dass man auch, sag mal, keine Gefühle verletzt. Deswegen habe ich dann eher vorgezogen, mit einem Fachmann darüber zu reden, jemand, der sich mit dem Thema ja täglich auseinandersetzt, weil ich glaube, ich kann da auch viel falsch machen und deswegen verlasse ich mich da lieber auf das Statement eines Fachmanns.
Auf Christian Rudolf, der im Interview mit dir auf jeden Fall die richtigen Worte gefunden hat. Und das hört ihr gleich hier im Feverpitch auf meinsportpodcast.de. Ein Gespräch mit Christian Rudolf über Akzeptanz von Homosexualität im Fußball und auch die Entwicklung in dieser Frage.
Und am Mikrofon haben wir hier Christian Rudolf. Er ist im Bundesvorstand des Lesben- und Schwulenverbandes Deutschland und ein absoluter Experte für das Thema Homophobie im Fußball. Herr Rudolf, ein Twitter-Account beschäftigt gerade die Fußballszene. Ein Zweitligaspieler, angeblich muss man sagen, äußert, dass er sich vornimmt zu outen, aber erstmal die Reaktion abwarten will. Wie stehen Sie zu der Aufmerksamkeit, die ein solcher Twitter-Account anzieht?
Erstmal waren wir, ich denke, sind erstmal alle überrascht, natürlich über die Kommunikationsform, über Twitter und so vorab. Gleichzeitig sehen wir natürlich auch, welche mediale Aufmerksamkeit dieser Account jetzt natürlich hat. Und finde die Diskussion auf jeden Fall sehr wertvoll und auch interessant. Und wir schauen uns das gerade jetzt an, versuchen das relativ unaufgeregt anzuschauen vor allen Dingen. Und ja, warten ab, was am Ende dabei rumkommt. Und finden es aber auf jeden Fall erstmal spannend. Schwierig würde ich allerdings schon finden, wenn es ein Fake-Account ist und damit wieder eine Aufregung erzeugt wird.
Gibt es seit dem Hitzesberger Bekenntnis 2014 eine höhere Akzeptanz für Homosexualität beim Fußball?
Also ich mache das jetzt seit ungefähr 10 Jahren und in den 10 Jahren hat sich ganz viel bewegt natürlich und gerade so in den letzten 5 Jahren, was sicherlich auch mit dem Coming-out von Thomas Hitzesberger zu tun hat, was schon zur Sensibilität, also zur Aufklärung und Sichtbarkeit beigetragen hat und sind da natürlich noch nicht am Ende und sehen natürlich, dass im Fußball auch noch weiterhin ja großer Klärungsbedarf ist. Aber so grundsätzlich habe ich schon das Gefühl, dass ein Coming-out zumindest keine Karriere-out mehr bedeutet.
Aber nach unserem Kenntnisstand hat das noch kein aktiver Fußballprofi in der Bundesliga getan.
Genau, darauf warten wir natürlich alle. Das ist natürlich auch ein Problem, dass jetzt alle gerade noch schauen, wo kommt jetzt der erste Fußballer. Der Fokus liegt schon sehr stark auf dem Thema Coming Out. Dabei geht es ja vor allen Dingen um eine Selbstverständlichkeit und eine Sichtbarkeit, dass jeder ja sein Privatleben auch leben kann. Und da gehört der Beruf ja im Prinzip auch schon dazu. Und für einen Kicker ist es dann natürlich auch durchaus schon wichtig. Was ich noch so ein bisschen vermisse, ist vor allen Dingen, um auch den Druck von so diesen aktiven vor allen Dingen wegzulegen, ist einmal, dass wir nicht mehr nur über das Thema Coming-out sprechen, sondern vor allen Dingen darüber sprechen, wie können wir die Situation auch verändern, wie können wir es auch ertragbarer machen, wie können wir die Menschen auch dazu befähigen und auch unterstützen. Und weil wir das Thema Coming-out von Thomas Hitzesberger hatten, würde ich mir da auch wünschen, dass wir da vielleicht mehr ehemalige Spieler vielleicht haben, die da vielleicht auch mehr in die Bresche springen und ja vielleicht auch da einen Druck loswerden und ihre Geschichten erzählen. Denn genau das brauchen wir. Wir brauchen auch die Vorbilder. Und genauso sehe ich das in anderen Bereichen des Fußballs, dass wir halt eben nicht nur über die aktiven Spieler sprechen, sondern auch in anderen Bereichen trifft es ja genauso zu, Trainerposten, im Präsidium, Vorständen, in der Geschäftsstelle. Auch da ist es ja keine Selbstverständlichkeit. Und da gibt es vielleicht sogar schon offene Coming-outs oder so. Aber auch darüber wird ja nicht berichtet.
Was genau erschwert schwulen Fußballern das öffentliche Bekenntnis zu ihrer sexuellen Orientierung? Stimmt dieses Klischee von dieser testosterongesteuerten Szene?
Da spielen natürlich wieder mehrere Sachen rein. Das eine ist durchaus schon auch ein sehr männerdominierter Sport. Das trifft aber allerdings auf andere Sportarten genauso zu, dass wir gerade in der Basis doch eine sehr breite Basis haben, die auch sehr divers ist. Wenn ich an den Amateursport denke, wie da so die Fußballvereine aussehen, gerade wie die Teams aussehen, dann sind die ja schon sehr divers und wo auch durchaus möglich ist, dass man offen schwul-lesbisch sein kann. Aber dann eben, wenn wir dann schauen, schon die nächste Ebene, wer wird denn Trainer, wer wird denn Abteilungsleitung, wer leitet so einen Verein als in Vorständen, dann sind das in der Regel auch immer dieselben Typen. Ich denke, damit hat das auch sicherlich was zu tun. Und dann der Fußball ist natürlich auch nochmal in einem Fokus, gerade im Profibereich. Und die gängigen Klischeebilder werden ja auch weiterhin bedient. Also halt, ob es medial werden Fußballer immer gleich dargestellt, in den Vereinen werden Fußballer gleich dargestellt und davon abzuweichen, ist oft ja schon schwierig. Also
wenn man
schon mal, es werden ja auch oft die Typen halt im Fußball gesucht und dann muss man halt sagen, gesellschaftlich sind wir halt auch noch nicht so weit, dass wir sagen können, das ist wirklich jetzt ein Thema, dass es gar kein Thema mehr ist, dass es selbstverständlich ist. Da fühlt sich der Fußball auch schon schwer.
Man kann immer wieder von der Zahl lesen, dass unter den deutschen Männern es 3-10% schwul sind und dass man diese Zahl eigentlich so auf diese Fußballszene übertragen könnte. Dann hört man aber, dass eine solche Übertragung von Prozentzahlen Quatsch ist in der Fußballszene. Wie sehen Sie das?
Wie gesagt, ja, wissen wir jetzt alle nicht. Ne? Das ist ja die große Unbekannte. Es ist durchaus anzunehmen, dass viele Jugendliche vielleicht sogar schon aufhören mit dem Fußball, weil sie merken, das können sie, Fußball, Homosexualität können sie eventuell nicht miteinander verbinden, weil es eben diese Signale gibt. Oft sind es ja vor allen Dingen diese subtile Homophobie, also die unterschwellige Beleidigung, die Sprüche in der Kabine, wo man ja schon ungefähr hört, dann wie ist jetzt der Umgang mit solchen Themen. Genauso schrecken ja auch Reaktionen ab, wenn man mit dem Thema konfrontiert wird und dann eher so eine ablehnende Haltung bis, naja, muss das sein, die jetzt ja auch schon aussagekräftig sind. Und genau da geht es halt eine Sensibilität zu schaffen und dass wir alle auch, es fehlt ja halt diese Berührung, die Art der Berührung über den Fußball hinaus. Und wenn wir das schaffen, dass das einfach nur der Mensch gesehen wird und das Thema Sexualität ist ja auch ein relativ schwieriges und da auch das wird auch gleich wieder da reingebracht. Es geht ja gar nicht darum, dass über Sex gesprochen wird, sondern einfach wie Menschen zusammenleben und dass das Normalste der Welt sein sollte, dass ein schwuler Fußballer auch seinen Freund zur Weihnachtsfeier mitbringen kann, beispielsweise. Das ist ganz einfach gesagt.
Sie begleiten das Thema seit 10 Jahren. Hat sich was verbessert?
Absolut. Also vor 10 Jahren gab es noch die schwul-lesbischen Fanclubs, die in ihren Anfängen waren, die vor allen Dingen für eine Sichtbarkeit in den Stadien gesorgt haben, die dann auch den Dialog zu ihren Vereinen und auch zu den Verbänden gesucht haben. Und all das ist jetzt in den letzten Jahren passiert. Der DFB hat beispielsweise dieses Jahr die Regenbogenflagge gehisst, beziehungsweise das Logo in Regenbogenfarben gezeigt. Das heißt, da gibt es schon ein Verständnis für. Und wenn ich dann auch weitergehe, auch da, der DFB hat jetzt 2 Spiele gehabt, wo es eine All-Gender-Toilette gab, war all das wird gar nicht wahrgenommen, weil immer wieder das Negative dann hervorgetan wird. Aber ich sehe da eine ganz klare Veränderung. Wie gesagt, ich glaube heute kaum, dass das ein Karriereende ist, wenn sich heute ein aktiver Spieler outen würde.
Fühlen Sie sich genügend unterstützt von den Verbänden?
Nee, es wird immer Menschen geben, die ein Problem damit haben werden, die auch, wo auch der Aufschrei und natürlich interessiert es auch, was Fußballer im Privaten machen. Aber genau, ich denke, dass es halt auf jeden Fall für Fußballer heute wesentlich einfacher ist. Und ich würde mich freuen, wenn es auf jeden Fall möglich ist in den nächsten Jahren oder vielleicht jetzt sogar mit dem Twitter-Account auf jeden Fall möglich ist, dass sich ein Spieler outet. Und zur Unterstützung, Ja, also da denke ich mir schon, dass da noch mehr geht, dass da auch Vereine und Verbände sich damit noch mehr auseinandersetzen. Muss man aber sagen, der Fußball kann natürlich auch nicht alles leisten, aber die soziale Verantwortung und da auch die Vorbildsfunktion sollte der Fußball auf jeden Fall einnehmen.
Was ja gut ist, dass der Profifußball sich sehr einsetzt gegen Rassismus, also dieses Thema auch sehr aktiv angeht. Passiert das bei Homophobie der ähnlichen Dimension?
Noch nicht mit der Konsequenz und mit der Notwendigkeit, wie bei den Themen Rassismus oder Antisemitismus. Und muss man aber auch sagen, dass genau diese Themen gesellschaftlich in unserer Gesellschaft ja auch nochmal medialer sind und höher kochen. Und das auch, man merkt das auch gerade im Fußball. Das ist jetzt auch eine Arbeit, die jetzt über 20 Jahre schon stattfindet. Wie gesagt, wir sind jetzt beim Thema Homophobie, würde ich jetzt mal sagen, sind wir jetzt ungefähr seit 10 Jahren dran. Und die Entwicklungen, die es in dem Zeitraum jetzt gab, sind schon wichtige Schritte gewesen. Aber eben eine Selbstverständlichkeit, die müssen wir ständig, glaube ich, herstellen. Und das sehen wir auch bei den Themen Rassismus, Antisemitismus, dass das immer Themen unserer Gesellschaft sind und dass vor allen Dingen wichtig ist, dass wir dazu eine Haltung haben und auch rote Linien klar gesetzt.
Mir ist klar, dass Sie keine konkreten Namen nennen werden, aber kennen Sie konkrete Fälle von Homophobie und Diskriminierung im deutschen Profifußball?
Jetzt direkte Spieler kenne ich jetzt keine, also haben sich jetzt noch keiner an den LSVD gewendet oder an die Projekte, die ich jetzt begleite. Ich sehe natürlich aus meiner aktiven Arbeit beim Lesben- und Schwulenverband in Berlin-Brandenburg, wo wir mit dem Berliner Fußballverband arbeiten, habe schon einen sehr guten Einblick auf die Amateurebene und sehe da auch eine ganz große Veränderung. Da gab es vor 10 Jahren 5 bis 10 Vereine, mit denen wir zusammengearbeitet haben. Wir haben vor 2 Jahren den ersten Aktionsmonat hier in Berlin gemacht gegen Homophobie und Transphobie. Und daran haben sich knapp 40 Vereine am Ende beteiligt. Auch da hatten wir jetzt das Thema Trans auch schon aufgegriffen. Das heißt, auch da sind die Vereine dran und fragen nach, wie sieht das Spielrecht für Trans aus? Wenn man das jetzt in der Gesamtbetrachtung sieht in den letzten 10 Jahren, dann wären das zum Beispiel Schritte gewesen, die hätte ich vor 3 Jahren nicht voraussehen können, dass wir uns jetzt sogar schon um das Spielrecht von Trans und Inter bemühen.
Wenn Spielführer im Profifußball Kapitänsbinden mit in Regenbogenfarben tragen, hilft Ihnen eine solche Aktion?
Wir brauchen immer beides. Oder wir brauchen auf jeden Fall den Zugang von allen. Das heißt, wenn solche großen Profivereine und dann auch Persönlichkeiten und auch Spieler sich dazu ganz selbstverständlich positionieren und bei einem Spiel so eine Regenbogenarmbinde tragen, dann tragen sie mit natürlich ein Statement auch nach außen. Und wir brauchen diese Leuchttürme. Wir brauchen diese Aufmerksamkeit, weil eben das lange war es ein Tabuthema. Wir können heute vielleicht nicht mehr von Tabuthema reden, da wir ja da auch mal reden, Gott sei Dank. Aber es ist immer noch insofern als Tabuthema zu verstehen, dass man ungern darüber redet, dass man denkt, man wird da vielleicht selber vielleicht beschuldigt oder verdächtigt, schwul zu sein, so will ich es ausdrücken. Da herrscht ja ganz viel Unsicherheit, Unwissen vor allen Dingen und dieser selbstverständliche Umgang, der ist vor allen Dingen wichtig. Und dann hilft es natürlich schon, dass ein Kapitän eine Regenbogenarmbinde trägt. Und dieser Spieler, das ist der Unterschied, kann diese jederzeit abnehmen. Ein schwuler Fußballer kann seine Sexualität nicht einfach abnehmen.
Was unterscheidet den Mikrokosmos Profifußball womöglich von der Situation in der Gesellschaft?
Naja, wie alle Gemeinschaften, ne? Dass wir alle unsere Vorstellungen von dem Fußball haben, der Fußball ist stark vorgeprägt und das vielleicht wirklich nochmal stärker männlich dominiert als vielleicht andere Bereiche. Andererseits hat der Fußball natürlich auch was sehr Integratives gerade und eine Strahlkraft gerade, der Profifußball, aber der ist natürlich auch sehr stark in der Öffentlichkeit, wo auch sehr stark darauf geachtet wird, welche Spieler sich medial präsentieren, Vor allen Dingen wird ja immer erwartet, dass ein Spieler seine Leistung bringt. Wenn er das mal nicht tut, ist er gleich stark in der Kritik. Und vielleicht trägt das auch nochmal zu der Besonderheit da, dass es halt vielleicht wirklich nochmal schwieriger ist. Also ein Fußballprofi, der kann nicht privat in den Urlaub fliegen. Also, ne, also das ist halt, und auch über die Spielerfrauen wird da berichtet. Und da werden auch ständig dieselben Bilder geprägt. Ich glaube, das unterscheidet den Profifußball vielleicht auch nochmal im Speziellen vom Amateursport.
Wären Sie erst zufrieden, wenn man über den Spielermann genauso berichtet wie über eine Spielerfrau heutzutage?
Ach so. nee, also weil ich eh kein Fan davon bin, von Spielerfrauen und der Darstellung etc. und würde mir da auch mehr wünschen, dass die Frauen über die Frauen anders berichtet wird und nicht nur als ein Anhängsel von den Fußballspielern. Aber ich würde mich natürlich freuen, wenn die Spieler Männer genauso in der, im Stadion zu sehen sind wie Spieler Frauen. Und genauso ja, man beide zusammen einfach ein erfülltes Leben führen können.
Herr Rudolf, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank. Christian Rudolf im Gespräch mit Pit Gottschalk. Ja, Pit, was können wir denn als Medien noch anders oder vielleicht auch besser machen, dass wir dann auch von unserer Seite ein Umfeld schaffen, was einfach, ja, Coming-out-freundlicher ist?
Ein klares Bekenntnis, ich weiß es nicht. Ich muss da bei dem Thema auch lernen. Es hat es ja noch nie gegeben, dass ein aktueller Bundesligaspieler sagt, ich bin schwul. Thomas Hitzberger wissen wir, das hat er nach seiner Karriere gemacht. Dann, wenn er wusste auch, dass er auf dem Rasen nichts mehr zu hören bekommt. Es wird dann wie im richtigen Leben sein. Manche Leute können gut damit umgehen, manche Leute können nicht damit umgehen. Und jemand, der nicht weiß, was auf ihn zukommt, wird da immer sehr, sehr vorsichtig sein. Und das kann ich sehr, sehr, sehr gut nachvollziehen. Wir Journalisten müssen auch diese Situation erstmal erlebt haben, um darüber zu diskutieren. Ich kann mich daran erinnern, als Thomas Hitzesberger sein Coming-out hatte. Manche Medien haben sehr groß berichtet. Das war damals ein Interview in der Zeit und viele haben nachgezogen in der Medienlandschaft. Der Kicker hat das Thema, glaube ich, ganz klein, vielleicht sogar gar nicht gemacht, um diese Selbstverständlichkeit zu betonen. Der Kicker ist dafür auch sehr kritisiert worden, weil es so etwas Außergewöhnliches war, dass man schon eine Einordnung dort bringen sollte. Und so wird das dann hoffentlich dann auch bei diesem Thema so sein, wenn es ein solches Coming-out mal eines aktuellen Spielers geben sollte.
Ein Beispiel aus den USA sollte auf jeden Fall in diese Richtung Mut machen. Der MLS-Spieler Colin Martin von Minnesota United, der hat sich vor einigen Monaten selbst geoutet, hatte sein Coming-out und berichtet seitdem von durchweg positiven Erfahrungen. Er habe darauf keinerlei negative Resonanz erhalten. Und das haben wir ja auch rausgestellt, finden wir, sollte auch keine positive Ausnahme sein, sondern eigentlich der Normalfall. Und jetzt sprechen wir hier gleich bei Feverpitch auf meinsportpodcast.de noch über ein sportliches Thema. Wir sprechen über die Trainer in der ersten Bundesliga. Da sind ja einige, ja, durchaus in die Kritik geraten. Auch wir haben ja in den letzten Wochen ein bisschen dazu beigetragen. Hier in der Sendung kurze Pause. Dann geht's um Favre, Kovac und Co. und um die besten Fans der Liga. Wer sind die denn? Das klären wir gleich hier bei Feverpitch.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mein Sportpodcast.de ist Sport für die Ohren. Like uns auf Facebook. Willkommen bei mein Sportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien.
Über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Fever-Pitch auf meinsportpodcast.de. Wir wenden uns der Aktualität zu und der Frage nach den Trainerköpfen in der Bundesliga. 9 Spieltage sind vorbei, bisher ist noch keiner gerollt. Das ist ja relativ bemerkenswert. Pitt, ich glaube, das hatten wir lange nicht mehr, dass nach 9 Spieltagen noch alle 18 Bundesliga-Trainer tatsächlich auch in Amt und Würden sind. Sind Bundesliga-Trainer jetzt quasi unkündbar? Ist das jetzt ein Job auf Lebenszeit?
Also wenn ich das richtig überblicke, dann seit 2 Jahrzehnten waren die Trainerstühle nicht so sicher wie jetzt oder waren sie so sicher wie jetzt. Ich grundsätzlich glaube, dass nur ein einziger Trainer fest im Sattel sitzt in der Fußball-Bundesliga, das ist Christian Streich beim SC Freiburg. Er hat auch den Abstieg ja sehr gut überstanden und durfte bleiben und spielt jetzt da oben mit drin in der Bundesliga. Alle anderen haben einen sicheren Arbeitsplatz bis zum nächsten Spiel. Und manchmal nicht viel länger. Es ist natürlich spannend zu sehen, was mit Achim Beierlotzer beim 1. FC Köln passiert. Da läuft es überhaupt nicht. Armin Fee, sein größter Förderer, hat ja nun jetzt offiziell auch mitgeteilt, dass er beim 1. FC Köln aufhören wird. Sagen wir mal, eine Doppellösung hat es auch mal schon mal gegeben beim 1. FC Köln, ist noch nicht so lange her, mit Schmadtke und Stöger, dass man direkt die gesamte sportliche Führung ausgetauscht hat. Da kann man jetzt noch nicht sagen, ob das auch beim 1. FC Köln so passieren wird. Aber bei Beierlotzer wird es langsam sehr eng. Das Aus im Pokal in Saarbrücken ist schon peinlich genug und so langsam muss man auch mal beginnen, regelmäßig zu punkten in der Bundesliga, damit der Abstieg nicht wieder folgt. Man hat sich jetzt gerade erholt, ist wieder aufgestiegen, alles soll wieder besser werden, hat einen super Sturm vorne drin und man versteht nicht ganz, warum die Mannschaft nicht durchstartet. Also das ist mit sich ein Brandherd. Und natürlich Niko Kovac, seitdem er da ist, wackelt sein Stuhl schon bedenklich. Auch er kann sich nicht sicher sein, dass er die Saison überstehen wird, so traurig das auch ist.
Mittlerweile gerät sein Stuhl aber immer weiter in Schieflage, aber auch, weil er sich mit Äußerungen, ja, die Fans betreffend, aber auch seine Spieler betreffend, selber aktuell so ein bisschen ins Abseits manövriert, habe ich das Gefühl. Denn ich meine, wenn er gefragt wird nach Analysen der Ergebnisse seiner Mannschaft und er hackt vor allen Dingen auf den Spielern rum, Selbstkritik höre ich da nicht durch.
Also das ist immer ein gefährliches Zeichen, wenn ein Trainer seine Spieler in die Mitverantwortung nimmt. Große Trainer hat immer ausgezeichnet, dass sie entweder bis zur Selbstaufgabe hinter ihrer Mannschaft stehen oder punktuell sich natürlich den einen oder anderen geschnappt haben, um eine sogenannte Musterleiche zu produzieren. Dass also der Rest der Mannschaft sagt, oh Gott sei Dank hat es mich nicht erwischt oder es hat den Richtigen erwischt. Dass er so pauschal seine Mannschaft kritisiert, und zwar die Einstellung der Spieler, ist kein gutes Zeichen, weil das führt in aller Regel dazu, dass sich alle Spieler gegen den Trainer solidarisieren. Da muss man schon Ross und Reiter nennen, am besten intern und dann extern. Wenn das quasi intern schon alles ausgestanden ist und er jetzt extern geht, um da etwas zu bewirken, dann muss man wirklich in Sorge sein, wie lange Niko Kovac da wirklich noch Trainer ist beim FC Bayern.
Jetzt kann man ja viel mit Mentalität erklären. Das wurde ja in den letzten Wochen in der Bundesliga auch gemacht. Aber solche Abspielfehler, solche Abstimmungsprobleme, die die Bayern aktuell haben und ja auch im Pokal gegen Bochum gezeigt haben, das hat doch nicht nur mit Mentalität zu tun. Da muss doch auch am gesamten Spielaufbau und an der ganzen Taktik, was ja auch bei Kovac regelmäßig kritisiert wird, irgendwas nicht stimmen.
Also man kann davon ausgehen, dass jemand, der beim FC Bayern Fußball spielt, auch Fußball spielen kann. Also die sind schon in der Lage, über 3 oder 30 Meter einen Ball genau in den Fuß zu spielen. Wenn das nicht gelingt, dann kann das natürlich mehrere Ursachen haben. Eine ist Nervosität, aber ich wüsste jetzt nicht, wo die Nervosität beim Spieler des FC Bayern herkommen soll. Also so ein Stadion wie beim VfB Bochum hat man schon viel krasser erlebt. Einstellung heißt, dass man vielleicht die gesamte Aufgabe zu leicht nimmt und deswegen nachlässig wird. Das ist definitiv eine mögliche Ursache. Oder man spielt auch gegen den Trainer und macht das absichtlich. Ich glaube, wenn eine Mannschaft so in der Öffentlichkeit steht wie der FC Bayern, dann kann sich das kein Spieler erlauben. Nee, ich glaube, das ist eine Form von Nachlässigkeit von einem, naja, die stehen unten drin in der zweiten Liga, das nehmen wir mal eben so mit, dieses Spiel am Dienstagabend, das funktioniert halt nicht, ne? Und das haben die beiden 80 Minuten demonstriert, wie schwer sie sich tun, und dann in 10 Minuten mal eben das Spiel gekippt, ja. Und da fehlt es einfach an Führung dieser Spieler, dass sie eine solche Aufgabe ernst nehmen. Wenn also Kovac auf die Einstellung der Spieler zeigt, dann gilt für ihn das Gleiche wie für Lucien Favre bei Borussia Dortmund, dann zeigt der Daumen immer in die eigene Richtung. Das heißt, für die Einstellung ist auch ein Trainer verantwortlich, und wenn er dieses Klima nicht schafft, dass die Spieler mit der richtigen Einstellung in ein Pokalspiel gehen, in der zweiten Runde im DFB-Pokal, dann hat auch er etwas falsch gemacht. Und seine Äußerungen tragen nicht dazu bei, dass alle etwas beruhigter sind, sondern sie verschärfen dieses Klima noch. Das kann man mal als Trainer machen, dass man jetzt versucht, die Spieler an der Ehre zu packen. Ich finde, das macht man aber sehr konkret an konkreten Beispielen und nicht ganz so pauschal, wie er das jetzt getan hat.
Glaubst du, er fliegt in Bälde, wenn sich an bestimmten Aspekten des Bayern-Spiels nichts ändert? Die Ergebnisse stimmen ja auf dem Papier aktuell noch. In der Champions League, da läuft's. In der Bundesliga, da ist man aktuell Zweiter, ein Punkt hinter Gladbach in der Tabelle. Und im Pokal ist man ja auch weiter. Unterm Strich zählen Ergebnisse, aber auch in diesem Fall?
Also die Bayern-Führung hat sich noch nie davon beeindrucken lassen, dass jemand das Double gewonnen hat oder dass die Mannschaft gerade auf Platz 2 in der Fußball-Bundesliga steht, sondern sie schauen immer darauf, wohin geht die Entwicklung, und sind sie davon überzeugt, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Die Spielweise, und das hat Rummenigge ziemlich deutlich gesagt, gefällt der Bayern-Führung überhaupt nicht. Sie sehen momentan auch wenig Anlass, etwas optimistischer in die Zukunft zu blicken. Und das ist jetzt schon auf Bewährung, was er dann macht. Das ist die typische Herbstkrise des FC Bayern. Das war schon letztes Jahr bei Kovac oder ein Jahr zuvor bei Carlo Ancelotti so, dass im Herbst irgendetwas passiert und dann, wenn es drauf ankommt, im Frühjahr läuft alles wesentlich besser. Aber jetzt muss Kovac das überstehen, und es gibt einen großen Unterschied zum Vorjahr. Da war er ziemlich souverän. Er scheint etwas die Souveränität verloren zu haben. Wenn er jetzt Mitschuldige sucht, wie gesagt, das habe ich eben schon geäußert, dann ist das kein gutes Zeichen.
Wie sind die Zeichen denn in Dortmund aktuell zu interpretieren? Wir haben ja in den letzten zwei Wochen immer mal wieder über Lucien Favre auch hier in der Sendung gesprochen. Jetzt hat Dortmund am Wochenende in der Liga ja gegen Gladbach gewonnen, auch im Pokal sich jetzt durchgesetzt. Wie muss man es werten? Also sie haben vor 14 Tagen gegen Gladbach gewonnen, am Wochenende 0-0 gegen Schalke gespielt, jetzt im Pokal gegen Gladbach sich mit 2-1 durchgesetzt. Ist das eine Wende, die da zu erkennen sind, die auch dann Lucien Favre wieder etwas sicherer auf seinem Stuhl sitzen lässt?
Die Situation hat sich nicht geändert. Das ist ein Zeitspiel. Man will schauen, ob die Mannschaft sich jetzt fängt und konsolidiert. Und da zählt schon der Zeitplan, den ich mal so genannt habe, dass man Weihnachten schaut, ist man noch in Schlagdistanz zu den Champions League Plätzen und zeigt die Formkurve so nach oben, dass man glaubt, auch im Frühjahr diesen Champions League Platz zu sichern. Ich glaube, man darf auch jetzt nicht überbewerten, dass jetzt die Ergebnisse mit den vielen Unentschieden schlecht waren. Natürlich waren die schlecht. Es geht mehr um diese Spielweise, weil auf dem Papier ist man ja noch nah dran an der Meisterschaft, die man anstrebt. Wenn man 9 Punkte Vorsprung verliert, kann man auch mal ein paar Punkte Rückstand umgekehrt wieder aufholen. Also man darf halt den Abstand zu den Champions League-Plätzen nicht zu groß werden lassen, sonst wird man sehr, sehr nervös in Dortmund, weil das Geld aus der Champions League braucht man grundsätzlich, um diesen ganzen Laden finanzieren zu können.
Jetzt steht eine interessante Woche an für Borussia Dortmund. Erst Wolfsburg zu Hause, dann Inter zu Hause in der Champions League und dann geht's zu Bayern München.
Ja, ne, da weiß man, wo die Mannschaft steht, da weiß man auch, ob der Trainer die passenden Antworten auf die Herausforderungen findet. Meine Kritik, meine Bedenken habe ich oft genug hier auch an dieser Stelle und im Newsletter geäußert. Jetzt zählt's halt, ne? So ein 2-1 gegen Borussia Mönchengladbach im DFB-Pokal ist eine Bestätigung, dass er die Mannschaft erreicht. Auch der zuletzt sehr stark kritisierte Julian Brandt hat mit 2 Toren bewiesen, dass er vielleicht mehr Verstärkung als Ergänzung für die Mannschaft ist. Aber das sind alles nur Schlaglichter. Jetzt geht's darum, mal Konstanz reinzubringen. Mal so 5-6 Spiele immer einen Dreier reinzufahren und zu zeigen, dass man auch wirklich mithalten kann. Und gegen Inter Mailand geht's ja schon darum, ob man in der Champions League überwintert oder nicht.
Also entscheidende Spiele jetzt dann auch für Borussia Dortmund. Wenn wir ganz kurz auf Marco Rose eingehen von Borussia Mönchengladbach, der sitzt sehr fest im Sattel, auch wenn er jetzt aus dem Pokal ausgeschieden ist. Die Bundesliga-Leistung seiner Mannschaft, die zeigt schon, dass Gladbach auf dem richtigen Weg ist.
Ich fand das einen hochinteressanten Satz, den ich über Borussia Mönchengladbach gelesen habe. Dort stand zu lesen, wir haben vielleicht nicht die besten Spieler, aber wir haben vielleicht eine der besten Mannschaften. Ne? Da zeigt sich, dass Marco Rose aus dieser Sammlung von guten, aber eben nicht allesamt sehr guten Spielern eine Mannschaft geformt hat, die zurückschlagen kann. Ne? Ja, jetzt hat man 1-2 in Dortmund verloren, aber das kann halt auch passieren. Aber vielleicht ist das genau das, was Borussia Dortmund noch fehlt, eine Mannschaft auf den Platz zu bringen, eine, die zusammenhält und gemeinsam zurückschlägt. So, das haben sie gestern mal am Mittwoch mal den Anfang gemacht und haben ein 0-1 in ein 2-1 umgedreht. Ja, davon mehr. In der Vergangenheit war es zu oft, dass man in Führung ging und dass die Führung leichtfertig verspielt hat, dass man mit einem Unentschieden, also mit dem Verlust von 2 Punkten aus dem Spiel gegangen ist. Und das sorgt für Unruhe. Vielleicht ist es jetzt genau umgekehrt, dass man mit so einem Doppelerfolg gegen Borussia Mönchengladbach ein bisschen mehr Ruhe reinbringt.
Also mal gucken, was am Wochenende jetzt passiert. Lass uns einfach mal über die Frage dieser Woche dann, die auch noch aufgeworfen wurde, auch noch mal diskutieren. Die hat Niko Kovac im Interview nach dem DFB-Pokalsieg gegen Bochum aufgeworfen. Da wurde er auf das nächste Spiel seiner Mannschaft in Frankfurt an diesem Wochenende angesprochen und da hat er die Fans der Eintracht rausgestellt, hat sie gelobt und gesagt, ja klar, das sind die besten Fans der Liga, die werden ordentlich Wirbel machen. Das kommt natürlich jetzt bei seinen eigenen Fans nicht so besonders gut an, aber wenn man es mal vergleicht, die Stimmung in der Allianz Arena und die in der Arena in Frankfurt, die ist in Frankfurt schon besser, oder?
Frankfurt hat nicht die besten Fans der Liga, auf gar keinen Fall.
Aber sie haben laute Fans und stimmungsvolle Fans.
So, sie haben aber auch Fans, die dafür sorgen, dass man zweimal auswärts in der Europa League nicht das Publikum stellen darf, sondern dass also niemand mitreisen und die Mannschaft unterstützen darf. Das ist eine Bestrafung dafür, weil man sich nicht benehmen konnte bei den internationalen Spielen. Eintracht Frankfurt hat die Mannschaft, die hervorragende Leistung bringt, aber Fans, die sich gerühmt haben, zweimal im Jahr in Folge die höchsten Strafen für Pyrotechnik und andere Vergehen im Stadion kassiert zu haben. Da musste mal ein gesamter Block dann auch leer bleiben bei einem Heimspiel. Ja, also die machen natürlich tolle Stimmung, das steht völlig außer Frage. Auch ich habe genossen diese Choreografien, die es bei Europa League-Spielen gegeben hat. Aber diese Fans haben auch eine Schattenseite und ich weiß, es wird mir wieder einen Shitstorm einbringen, aber wer seine Mannschaft unterstützt, also ein echter Fan ist, der sorgt nicht dafür, dass der Verein hohe Strafen zahlen muss, weil das ist vereinsschädigendes Verhalten. Diese Fans, sogenannten Fans, gibt es unter den wahren Fans dann auch bei Eintracht Frankfurt. Was er nur meinen kann, ist, dass dort richtig Stimmung ist. Die Stimmung ist in der Commerzbank Arena in Frankfurt mit Sicherheit besser als in der Allianz Arena. Aber was sind schon beste Fans? Fans, die auch regelmäßig hohes Eintrittsgeld bezahlen, um sich Fußball anzuschauen und damit auch den Verein mitfinanzieren, sind genauso Fans wie die Leute, die wirklich großartige Mitglieder bei den Fischerchören wären.
Kann man denn so ein Ranking aufstellen, dass man sagt, also alle Punkte zusammengenommen, positive wie negative unterm Strich, die besten Fans kommen aus? Hast du da irgendwie?
Nee, da kann man kein Ranking aufsetzen. Ne? Also man müsste jetzt mal definieren, was überhaupt beste Fans sind. Ja, also ich finde zum Beispiel super Fans, die sehr kritisch mit ihrem Verein umgehen und auch mal auf Missstände im Verein oder in der Bundesliga hinweisen. Das finde ich zum Beispiel auch ein ganz, ganz wichtiges Kriterium. Vielleicht sind aber Fans, die in einem kleinen Stadion gar nicht in der Masse groß sind, aber doch für Unterstützung sorgen, auch wenn das Stadion nicht das größte ist. Ich denke jetzt mal an Union Berlin, sind das beste Fans, ja. Fans, die weite Anreisen in Kauf nehmen, um auswärts dabei zu sein, die Mannschaft unterstützen, sind das vielleicht die besten Fans, auch wenn es nur ganz wenige sind, weil man halt nicht so viele mitbringen kann, ja. Also ich finde, das Wort beste Fans gibt es vielleicht gar nicht und führt das überhaupt unzureichend wider. Ich glaube, was Niko Kovac meinte, waren tatsächlich die lautstärksten Fans und das kann man in der Tat Eintracht Frankfurt dann zugestehen.
Das sind sie, aber laut ist eben nicht immer auch am Ende gut, aber das ist eine andere Geschichte.
Naja, ich muss jetzt mal erzählen, ich habe das Spiel gesehen, ja. Liverpool gegen Tottenham, ja, und man kennt ja dieses Ultra-Phänomen nicht in der Premier League, wie es in Deutschland gibt, und da gibt es auch keine Bengalos, aber da war eine fantastische Stimmung, weil der Sport so großartig war, bei jeder Szene ging das Publikum mit, hat geraunt, hat gejubelt, hat aufgestöhnt, ja. Das war total stimmungsvoll, weil ich nicht dieses Tam-Tam-Tam immer gleiche Lied gut gehört habe von Capus, die noch nicht mal was vom Spiel sehen, weil sie mit dem Rücken zum Spielfeld stehen, ja. So, sind das jetzt bessere Fans, nur weil die singen, oder sind das super Fans, die was vom Fußball verstehen und mitgehen, was dort auf dem Rasen passiert, ja. Das ist aber eine Diskussion, die kann man in der Öffentlichkeit nicht gewinnen. Ich definiere vielleicht Superfans anders als die Gruppierung aus der Ultrabewegung, ja, das sind, die haben genauso ihre Berechtigung und machen großartige Sachen. Und diese Choreografien, ich habe mal eine wunderbare Choreografie auf Schalke gesehen, zu den 20 Jahren Europacup-Gewinn, ja, fantastisch. Aber was sind beste Fans? Die, die gut basteln können, und Fans, die gut singen können? Also da würde ich jetzt meine Zweifel anbringen wollen.
Also ein sehr, sehr schwieriges Thema, wo wir jetzt auch nicht wahrscheinlich auf einen Nenner kommen, beziehungsweise nicht so am Ende da rauskommen, dass alle, die dann zu Hause zuhören, auch tatsächlich und den Argumenten vielleicht überzeugt sind, weil da wirklich jeder seine eigene Meinung hat. Ich würde sagen, wir lassen es mal an diesem Punkt stehen und werden uns in der nächsten Woche dann natürlich wieder mit aktuellen Themen aus der Fußballwelt beschäftigen, hier bei FIFA Pitch, dem Podcast auf meinsportpodcast.de, und ihr haltet euch natürlich unter der Woche auf dem Laufenden mit dem FIFA Pitch Newsletter, da bin ich mir ganz sicher. Abonnieren könnt ihr ihn, Pit, wo?
Und da newsletter.pitgottschalk.de.
Und dann kriegt ihr ihn werktags, beziehungsweise von Montag bis Samstag, es sei denn, es kommt ein Feiertag dazwischen, um 6.10 Uhr in euer E-Mail-Postfach, und dann seid ihr schon morgens bestens informiert über das aktuelle Fußballgeschehen in Bundesliga und auch in den internationalen Ligen oder auch über die Nationalmannschaften. Ganz egal, worum es im Fußball geht, im FIFA Pitch Newsletter, da werdet ihr drüber informiert. Und natürlich auch bei uns hier im Podcast auf meinsportpodcast.de bei FIFA Pitch. Vielen Dank fürs Zuhören. Und vielen Dank wieder, Pit, für deine Mitarbeit.
Ciao, Malte. War wieder mal ein Vergnügen mit dir.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast mit Pit Gottschalk. Im Doppelpass mit meinsportpodcast.de. 90 Minuten, zwei Teams, pure Emotion. Es geht wieder los. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de. Abonniere jetzt deinen Bundesliga-Podcast und sei dabei im Bully-Special. Weserfunk, auf die Zirbelnuss, Füchsle-Talk, BV Beben, unter Flutlicht, Werkskantine am Wasserturm und viele mehr. Die Fußball-Bundesliga auf meinsportpodcast.de.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pinkeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.